Hi Bestie, ich schwöre, ich habe schon wieder voll Stress heute Morgen. Hab gestern irgendwie total die Zeit vergessen und außerdem 2 Stunden auf TikTok gescrollt. Hatten wir eigentlich Hausaufgaben in Deutsch?
Moin, ja, ich glaube, wir sollten so ein Gedicht von diesem Eichendorf oder so analysieren. Aber viel Spaß, ey. Ich saß da gestern den ganzen Abend dran. Richtig beschissen, ey.
Shit, habe ich total vergessen. Egal, mach ich gleich im Bus. ChatGPT regelt immerhin.
Europa nimmt auf.
Hey Leute, ich bin Max Hillenberg, Journalist bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast recherchiert und aufgenommen. Denn am 9. Juni ist Europawahl. Und diese Wahl kann echt viel verändern, auch bei uns direkt im Alltag. Wie genau, das wollen wir euch zeigen. Deshalb erwarten euch 4 Podcast-Folgen, in denen es um unterschiedliche Themen geht. Alle mit einem Bezug zu Europa und alle aus dem Alltag von Jugendlichen. Die erste Folge zum Thema Rechtsruck in Europa wurde schon veröffentlicht. Hört da gerne rein. Bevor es losgeht, möchten wir euch darauf hinweisen, dass die Sprachmemos, die ihr vorhin gehört habt und die ihr immer wieder in diesem Podcast hören werdet, nachgestellt sind. Sie haben so nicht stattgefunden. Aber wir wollen euch mit den Sprachmemos ein Gefühl dafür geben, wie die Gespräche aktuell zwischen Jugendlichen laufen. Romans Basinga und Lennart Schraven aus dem Salon 5 Team erzählen von den Themen, die Jugendliche aktuell beschäftigen. In dieser Folge sprechen wir über Digitalisierung. Was macht die EU, um Schulen mit WLAN und Tablets auszustatten? Wie schützt sie uns vor Betrügern im Internet? Und wie steht die EU zu künstlicher Intelligenz und großen Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok? Los geht's.
Bruder, ich hatte die ganze Busfahrt keinen Empfang. Also kann ich meine Gedächtnisanalyse nicht ChatGPT geben.
Oh, richtig nervig. Aber war doch irgendwie klar, oder? Ist doch Standard. Im Bus ist doch nie Empfang.
Das kennt ihr mit Sicherheit auch. Ihr seid unterwegs und auf einmal seid ihr im Funkloch und ihr könnt nicht mal mehr eine WhatsApp abschicken. Eigentlich sollte das nicht so sein. Laut Digitalministerium sind nur 0,2% der Fläche in Deutschland ein Funkloch, also ziemlich wenig. Mehr als 97% sollten mit LTE versorgt sein. Fast genauso viel mit 5G, das ist aktuell die neueste Technologie für Handyempfang. Das kann sich aber je nach Telefonanbieter auch unterscheiden. Etwas schlechter sieht es beim Thema Internet zu Hause aus. Knapp 3/4 der Haushalte haben einen schnellen Internetanschluss und können mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde downloaden. Das nennt man auch Tausenderleitung und ist mit das schnellste Internet, das man aktuell in Deutschland bekommen kann. Damit könnt ihr zum Beispiel Serien in 4K gucken oder Online-Games zocken. Trotzdem, es gibt noch Nachholbedarf. Bis 2030 sollen alle Haushalte einen so schnellen Internetanschluss haben. Das ist eines der digitalen Ziele, die sich die EU und ihre Mitgliedsländer vorgenommen haben. Eine sichere und nachhaltige Infrastruktur. Damit das auch wirklich klappt, will die EU regelmäßig checken, wie weit die Länder mit der Umsetzung sind. Außerdem verspricht die EU ein Recht auf Internet. Das ist eines von mehreren übergeordneten Zielen und Versprechen, die die EU-Länder bei ihren Gesetzen berücksichtigen sollen.
Moin, hast du jetzt eigentlich alles für Deutsch? Sonst kannst du nachher einfach bei mir abschreiben. Wir haben doch Deutsch erst zur dritten, glaube ich, oder? Kannst du mein iPad auf jeden Fall mit zur Informatik nehmen? Mit Schild da doch eh sowieso nur.
Süß von dir. Du reitest mir den Tag. Ich zock da meistens sowieso nur Heyday.
Ja, easy, dann passt das doch. Ich brauch das iPad sowieso nicht. Das WLAN regt mich sowieso schon wieder unnormal auf, Digga. Nichts funktioniert mehr. Die Cloud war gestern den ganzen Tag down.
Tablets und Whiteboards gehören mittlerweile an immer mehr Schulen zum Alltag. In den letzten Jahren hat sich da richtig viel geändert. Das haben uns die Schulministerien von 12 Bundesländern gesagt. Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein haben leider nicht geantwortet. Die Bundesländer haben zusammen mit der Regierung mehrere Milliarden Euro ausgegeben, um gute Internetanschlüsse zu bauen, digitale Lernplattformen zu entwickeln, WLAN einzurichten und Tablets oder Laptops zu kaufen. Das merken auch die Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel in NRW und Mecklenburg-Vorpommern.
Also bei uns in der Martinsschule in Stufe 9 ist die technische Ausstattung eigentlich, ja, ist sehr gut, weil jeder Schüler hat ein eigenes iPad, aber erst ab Stufe 9. Vorher hat jeder Leih-iPads und außerdem hat die Schule noch in jedem Klassenraum ein PC.
Unsere Schule ist eigentlich relativ gut aufgestellt. Wir haben, glaube ich, in fast jedem Raum ein Smartboard. Und dadurch, dass wir ab der 7. Klasse alle iPads haben müssen als Schulmaterial, sind wir da natürlich auch technisch gut ausgestattet. Einzige Problem bei uns in der Schule ist, dass wir nicht einen wirklich guten Anschluss haben.
An meiner Schule ist die technische Ausstattung echt weit. In jeder Klasse gibt es ein Elmo, ein Beamer sowie auch ein PC. Die Stadt Gelsenkirchen hat sogar allen SchülerInnen meiner Schule iPads mit einer zugehörigen Tastatur und einem Stift ausgestattet. Alles funktioniert relativ einwandfrei, nur in ein paar Einzelfällen gibt's natürlich Probleme. Sonst läuft alles prima.
Das sind Leon, Sissi und Jan. Sie gehen alle auf unterschiedliche Schulen und haben eher eine gute Ausstattung. Trotzdem, es gibt noch Luft nach oben. Der aktuelle Bildungsmonitor zeigt zwar, dass die meisten Schulen eigentlich einen guten Internetzugang haben. Das zeigt auch ein Blick in den Breitbandatlas der Bundesnetzagentur. Rund 70% der Schulen haben sogar eine Tausenderleitung. Trotzdem scheint das WLAN an vielen Stellen nicht vernünftig zu funktionieren. In einer aktuellen Bitkom-Studie sehen fast 90% der Jugendlichen schlechtes oder nicht vorhandenes WLAN als großes Problem in der Schule. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Ein Grund dafür könnte sein, dass das WLAN bei den vielen Schülerinnen und Schülern einfach überlastet ist. Die Jugendlichen kritisieren in der Bitkom-Studie auch die schlechte technische Ausstattung und den zu geringen Einsatz von digitalen Medien. Unsere Recherche zeigt, dass es dabei teilweise große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Die Bildungspolitik liegt grundsätzlich komplett bei den Mitgliedstaaten der EU. In Deutschland ist das sogar Sache der Bundesländer. Trotzdem unterstützt die EU die Digitalisierung der Schulen und stellt in manchen Fällen auch Geld zur Verfügung. Ein Beispiel: In NRW konnten Schulen an sogenannten sozial benachteiligten Standorten jeweils 500 Euro pro Schüler bekommen, um Tablets zu kaufen. Insgesamt wurden mit diesem und auch anderen Programmen in NRW rund 750.000 Jugendliche mit Laptops und Tablets ausgestattet. Für mehr als 350 Millionen Euro vom Land NRW, Deutschland und der EU. Außerdem hat Deutschland Tablets und Laptops für Lehrkräfte gekauft und will dafür EU-Gelder nutzen. Ansonsten haben die Länder aktuell aber keine direkte Möglichkeit, EU-Gelder für die Digitalisierung der Schulen abzurufen. Die beste Technik bringt allerdings nichts, wenn sie nicht genutzt wird oder nicht genutzt werden kann, zum Beispiel weil die Lehrkräfte nicht die nötigen Skills haben. Deshalb müssten Digitalisierung und künstliche Intelligenz schon im Lehramtsstudium eine Rolle spielen, sagt KI-Expertin Doris Wessels.
Wenn man dann fertiger Lehrer und Lehrerin ist, braucht man ja auch Lehrerweiterbildung. Und auch da braucht man diese Angebote. Und die gibt es. Die Frage ist immer, reicht das aus? Selbst wenn ich die einmal alle geschult hätte, würde es ja nicht ausreichen, sondern ich muss ja ständig weiterbilden, weil diese Technologie ja nicht stillsteht. Also das ist wirklich unglaublich, aber es ist wirklich jeden Tag, gibt es Weiterentwicklung, gibt es neue Tools, neue Werkzeuge, neue Erkenntnisse, Forschungsergebnisse. Das heißt, das Thema dreht so schnell und ist so schnelllebig, dass ich das dann auch widerspiegeln müsste in der Aus- und auch Weiterbildung von Lehrenden.
Das passt auch zum Ziel der EU, dass mindestens 80% der Bevölkerung digitale Skills haben sollen. Das könnten sie zum einen in der Schule lernen, zum anderen aber auch zu Hause. Die EU hat dafür einen Aktionsplan aufgestellt, zum Beispiel eine Plattform mit Webinaren und Workshops. Vor dieser Recherche habe ich davon aber auch noch nie gehört. Oder kennt ihr den European Digital Education Hub? Ansonsten sind vor allem die einzelnen EU-Länder gefordert. Sie sollen die Ziele in ihren Ländern selbstständig umsetzen. Die Kommission will das dann kontrollieren und einen Bericht vorlegen.
Ey, ich bin so froh, dass ich bei dir abgeschrieben habe, ne? Kevin wurde erwischt, weil er mit ChatGPT geschrieben hat. Der hat den Anschluss seines Lebens bekommen. Ich verstehe echt nicht, warum sie so mad war. Es hilft nicht, alle ChatGPT benutzen. Sie safe auch. Aber Kevin war auch halt dumm. Er hat einfach den Text 1:1 kopiert. Das war viel zu gut für ihn, als ob er das selber geschrieben hat.
Das macht aber auch so unfucking fassbar wenig Sinn, dass wir das nicht nutzen dürfen. Ist doch viel einfacher damit. Aber jetzt mal ehrlich, wer braucht denn bitte eine Gedichtsanalyse später?
Finde ich halt auch richtig bescheuert. Ich finde, ChatGPT und KI sollten ein Unterrichtsfach werden. Dann lernen wir, wie wir das richtig benutzen können und wie wir es vielleicht sogar noch verbessern können. Das wäre zur Abwechslung mal keine Zeitverschwendung.
Offiziell verboten sind KI und ChatGPT im Unterricht nicht. Vielmehr sollen die Schüler und Schülerinnen einen vernünftigen Umgang damit lernen. Das sagt zum Beispiel das Schulministerium in NRW. Auch Experten und Expertinnen sagen, dass Jugendliche in der Schule lernen müssen, wie KI funktioniert, welche Stärken und welche Risiken sie hat. Viele Jugendliche nutzen KI schon jetzt regelmäßig für die Schule. Das zeigt eine Umfrage der Vodafone-Stiftung. Zwei Drittel machen das mehrmals im Monat, vor allem um Infos zu suchen, Begriffe oder Themen erklären zu lassen. Sie erhoffen sich zum einen, dass sie die Themen besser verstehen, Aufgaben schneller fertig kriegen und bessere Noten schreiben, glauben aber auch, dass der Unterricht insgesamt besser wird. Auch KI-Expertin Doris Wessel sieht in der Nutzung von KI einige Vorteile.
Was ich jetzt so aus der Beobachtung sagen würde, ist, dass jetzt mit dieser Technologie man eigenständig lernen kann. Und zwar auf eigenen Wegen, sehr selbstbestimmt. Wir haben kaum noch eine Sprachbarriere. Das heißt, ich kann, auch wenn ich nicht Muttersprachlerin Deutsch bin, ich kann mir Dinge erklären lassen und ich kann mir das immer wieder erklären lassen. Da haben wir viele Vorzüge einer Kommunikation, die beim Lernen mehr Freude und mehr Mut auch vermittelt.
Künstliche Intelligenz hat aber nicht nur Vorteile, sondern kann auch ziemlich gefährlich für Menschen sein. Deshalb hat die EU Regeln festgelegt, wie KI genutzt werden darf, damit die Systeme sicher, transparent und umweltfreundlich sind und keine Menschen diskriminieren. Zum Beispiel gibt es aktuell noch viele KI-Systeme, die rassistisch und sexistisch sind. Wenn man zum Beispiel nach einem Gefängnisinsassen fragt, erstellt die KI oft ein Bild von einem schwarzen Mann. So etwas soll in Zukunft nicht mehr passieren. Bei Insta und TikTok sollen alle Inhalte, die von KI gemacht wurden, gekennzeichnet werden. KI, die in der Schule, bei der Polizei oder auch bei der Herstellung von Spielzeug eingesetzt wird, soll besonders gut geprüft werden. Und Systeme, die Menschen wegen ihres Verhaltens in Gruppen einteilen, sind sogar verboten. Genauso Gesichtserkennungssoftwares bei Überwachungskameras. Ausnahmen sind nur möglich, wenn die Polizei nach Schwerverbrechern sucht. Doch die Regeln für KI haben nicht nur Vorteile.
Mit einem solchen rechtlichen Rahmen gehen auch Risiken einher. Risiko bedeutet, wie werden wir weltweit gesehen? Also sind wir zum Beispiel weniger attraktiv für Investoren? Wir wollen ja auch die KI-Entwicklung hier in Deutschland voranbringen. Das heißt, wir müssen eben auch Start-ups möglichst nicht ausbremsen, sondern wir wollen sie eigentlich fördern. Deshalb ist dieser EU-Rechtsrahmen, der ist ja weltweit pionierhaft, wir sind ja die Ersten, die so etwas haben, ist auch ein Experiment. Führt das dazu, dass wir uns abschotten von der Entwicklung? Bremsen wir uns aus oder gilt das sogar als vorbildlich für andere Nationen, die uns dann nacheifern?
Bis wir das einschätzen können, wird es aber noch etwas dauern. Das Europäische Parlament hat die Verordnung zwar im März bestätigt, es dauert aber noch mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis die Regeln nach und nach auch angewendet werden.
Ey, Bruder, ich fahre jetzt nach Hause. Meine nächste Stunde fällt aus. Aber hast du gleich Zeit? Ich habe da so einen coolen TikTok-Trend gefunden. Der sieht voll cool aus. Lass ihn mal machen.
Ah, nice, Digga. Welchen meinst du denn? Da gibt's gerade so viele. Boah, mir fällt der eine Name nicht ein von dem ein. Ah, scheiß drauf. Egal. Ich komme später einfach dann zu dir rum, wenn Schule aus ist, okay? Bis nachher.
Okay, nice, würde ich sagen, gell? Ey, die Videos sind voll cool geworden. Lass mal morgen nach der Schule wieder treffen und was aufnehmen.
Das ist so krass, Digga. Meine ganze For You besteht jetzt einfach nur noch aus diesem Trend. Also der ist ja schon echt lustig, ne? Aber er hat total meinen Algorithmus zerstört. Ich sehe nichts anderes mehr, das nervt. Unnormal.
Besser diese Trends als so richtig dumme Werbevideos. Weißt du noch, dass wir gestern über Timo gesprochen haben? Seitdem sich überall Werbung, bei Insta, TikTok, YouTube, einfach überall. Das fuckt so ab.
Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Ihr sprecht über Handyhüllen, googelt das vielleicht nochmal schnell und ein paar Minuten später bekommt ihr Werbung auf Instagram dafür. Aber warum? Social Media Plattformen sind in der Regel kostenlos. Je mehr Zeit ihr bei Instagram, TikTok und Co. verbringt, desto mehr Daten sammelt die Plattform über euch. Und ihr bekommt dann personalisierte Werbung. Also Werbung, die genau auf euch zugeschnitten ist. Mithilfe von sogenanntem Tracking wird euer Verhalten am Handy online und in Apps gesammelt, um ein Profil von euch anzulegen. Damit wurden früher auch sensible Daten von euch gespeichert, die zum Beispiel eure politische Einstellung, Sexualität oder Ethnie betreffen. Das ist aber seit Februar 2024 EU-weit nicht mehr erlaubt. Wenn ihr wissen wollt, was Instagram über euch weiß, könnt ihr das ganz einfach über die App abrufen. Das sagt Antje Kaiser. Sie arbeitet für den Landesbeauftragten für Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommern.
Man hat beispielsweise am Insta-Account die Möglichkeit, unter den Account-Einstellungen zu sagen, sag mir doch mal bitte, was du alles über mich gespeichert hast. Also so von Werbeanzeigen, Vorlieben, ne, und so weiter und so fort. Also das kann man sich anzeigen lassen. Bei den Apps beispielsweise gibt es das so direkt in der App drinne. Bei Unternehmen, wie gesagt, so der Telefonanbieter oder irgendeine Shopping-Seite, kann man das auch entweder meist über die Account-Einstellungen machen oder man schreibt ganz einfach, ganz formlos eine E-Mail für Paragraph 15 DSGVO, also ich mache von meinem Auskunftsrecht Gebrauch und möchte bitte wissen, was Sie über mich gespeichert haben. Das reicht schon. Also es muss gar nicht groß ausformuliert sein und dann sind die Unternehmen verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen das zusammenzustellen.
Das ist zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Damit wurde eine einheitliche Regelung für Europa vereinbart, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen werden darf und muss. Und ein weiterer Vorteil für euch, ihr könnt eure Daten löschen lassen.
Und das ist so etwas, was es vorher in dem Sinne überhaupt so noch gar nicht gab. Und das beinhaltet eben auch ein Stück weit eben das Recht auf Vergessen. Also das heißt, ich kann Google auch sagen, pass mal auf, der Link, der hier zu meinem Sportverein von 2004 führt oder wann auch immer, der ist hier überhaupt nicht mehr aktuell. Und den Sportverein gibt es meinetwegen auch überhaupt gar nicht mehr. Aber er landet oben immer gleich noch sozusagen in der Suchleiste mit drin. Und ich will, dass das gelöscht wird, weil das ist nicht mehr, stimmt nicht mehr und das ist nicht mehr aktuell.
Außerdem hat die EU eine weitere Verordnung gemacht, die uns noch stärker vor den großen Plattformen schützen soll. Den Digital Services Act, kurz DSA. Damit verpflichtet die EU digitale Plattformen dazu, User besser zu schützen und ihnen mehr Transparenz zu bieten. Das bedeutet zum Beispiel, dass alles, was Werbung ist, auch als Werbung gekennzeichnet werden muss. Außerdem sollen Plattformen, deren Zielgruppe Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind, gar keine personalisierte Werbung mehr schalten dürfen. Mit dem DSA ist aber auch geregelt, dass zum Beispiel Posts, Videos und Kommentare mit Hassrede, Aufrufen zur Gewalt oder terroristischen Inhalten schnell gelöscht werden müssen. Ob die Regelungen auch wirklich durchgesetzt werden, soll dann von der EU kontrolliert werden.
Die Umsetzung, die technisch dort hintersteckt, ist allerdings so ein kleiner Zwiespalt, weil das bedeutet natürlich auch, dass Schlagwörter und gegebenenfalls auch KI im Hintergrund benutzt wird, um diese Sachen herauszufiltern. Das kann man total gut machen, auch vom Datenschutz her. Es muss dann nur offengelegt werden, wie, so dass jeder Nutzer, jede Nutzerin irgendwie einfach weiß, okay, was wird jetzt über mich gespeichert? Wird mein Kommentar durchleuchtet, den ich jetzt hier unter einen Post setze oder ähnliches?
Boah, weißt du, was mir gerade passiert ist? Richtig dumm, ey. Ich habe letztens was bestellt und habe gerade diese SMS für diese Paketbenachrichtigung so bekommen. Das war aber so eine Scam-Mail. Ich habe da einfach zu spät gecheckt. Ich drück da drauf, ey, scheiße. Kein Plan, was ich jetzt machen soll, ne? Bin ich jetzt gehackt, Alter?
Damn. Na, google mal, was du da machen kannst. Ich habe echt keine Ahnung, sorry.
Oh, Diggi, ich glaube, ich muss mein Passwort ändern. Alter, überall. Aber zum Glück, ja, ich meine, ich bin ja sowieso doof. Ich habe sowieso überall das gleiche Passwort, aber trotzdem nervig. Boah, hoffentlich geht das alles noch, ey.
Hallo Papa, das ist meine neue Nummer.
Das Paket ist im Lager eingetroffen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden.
Sehr geehrter Kunde, Ihre Anmeldung fürs Online-Banking
läuft
in Kürze
ab. Kannst du mir schreiben über meine neue Nummer?
Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden.
Auf diesen Link bloß nicht draufklicken. Wenn ihr so eine SMS nur lest, ist das erstmal nicht schlimm. Aber mit solchen Scams sollt ihr dazu verleitet werden, schädliche Dateien, E-Mails oder Websites zu öffnen. Damit können dann zum Beispiel eure Zugangsdaten abgegriffen werden. Besonders heikel ist das, wenn es ums Online-Banking geht. Dann könnten die Täter damit unbemerkt euer Konto leerräumen. Die beste Möglichkeit, was dagegen zu tun, ist ein Bewusstsein schaffen und die Menschen dafür zu sensibilisieren, sagt Joachim Wagner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Denkt erst nach, bevor ihr auf Links klickt. Das ist bei SMS und auch bei E-Mails immer das Gleiche. Woher kommt die SMS? Kann ich den Absender ein- und frei erkennen? Bei E-Mails und bei SMS kann ich ja entweder die Mailadresse genauer mir anschauen, indem ich auf den Header klicke, oder eben nach der Telefonnummer gucken, ist mir die bekannt. Da soll ich mich auch mal hinterfragen, bin ich bei der Bank überhaupt? Habe ich bei dem angeblichen Versender überhaupt was bestellt? Ja, also einfach mal hinterfragen, ist das logisch, was mir dazu geschickt wird? Wenn ich da Zweifel habe, wahrscheinlich einfach löschen.
Dagegen vorzugehen oder das Ganze vorzubeugen, ist schwierig, sagt Wagner. Einfach, weil es Kriminelle sind, die verbotene Sachen machen. Und die kommen meistens an eure Infos, wenn sie die Datenbanken von großen Firmen hacken. Auch wenn die EU euch nicht grundsätzlich davor schützen kann, hat sie eine Regelung getroffen, die euch zumindest nachträglich hilft. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich entschieden, wenn ihr von einem solchen Datenleck betroffen seid, könnt ihr Schadensersatz verlangen. Die Unternehmen müssen dann nachweisen, dass sie eure Daten gut genug geschützt haben. Und wenn nicht, könnt ihr theoretisch Geld bekommen.
Naja, ist aber nochmal gut gegangen. Ich musste das Handy aber komplett zurücksetzen. Und jetzt ist einfach alles weg. Und meine Passwörter muss ich auch überall ändern. Boah, geht das auf die Nerven. Alles weg, du verstehst, ne? Alles, alle Fotos, Chats, alle Erinnerungen. Das ist so nervig, ne? Puh, aber kannst du mir nochmal hier das TikTok von vorhin schicken?
Ey, das ist richtig scheiße. Braucht echt kein Mensch. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Ich habe so einen Shop bei Instagram gefunden mit mega schönen Schmuck und voll günstig. Dann wollte ich das kaufen, hatte auf einmal noch was anderes im Warenkorb. Hatte fest mein Geld verbraten, weil da irgend so ein Set drin war, was ich da rein nicht reingepackt habe.
Boah, ich hasse das auch, wenn das passiert. Mega nervig. Man kann diesen Insta-Shops manchmal einfach echt nicht vertrauen. Boah, aber ich habe letztens auch auf TikTok gesehen, ne? Man kann die Sachen noch nach 2 Wochen zurückschicken. Dann kriegst du dein Geld wieder. Also zumindest, wenn der Shop so ein bisschen seriös ist, ey.
Ihr habt online einen Pulli bestellt und als er bei euch ankommt, sieht er ganz anders aus als auf den Fotos? Blöd. Aber kein Problem. In der EU ist mit dem Widerrufsrecht geregelt, dass ihr eure Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zurückschicken könnt. Dann bekommt ihr euer Geld wieder. Und ihr müsst noch nicht mal eine Begründung angeben. Also selbst wenn der Pulli genauso aussehen würde wie auf den Bildern, er euch aber einfach nicht gefällt, könnt ihr ihn innerhalb der 14-Tage-Frist zurücksenden. Bei digitalen Produkten sieht das etwas anders aus, sagt Felicitas Wühler von der Europäischen Verbraucherzentrale.
Wenn ich irgendwas zum Download kaufe, dass ich das sofort downloaden kann und in dem Moment, in dem ich es vollständig bekommen habe, kann das Widerrufsrecht ausgeschlossen sein, weil ich ja dann schon vollständig das bekommen habe, wofür ich bezahlt habe. Wenn ich zum Beispiel einen Film mir kaufe und dann 1,5 Stunden später widerrufe und dann mein Geld zurück möchte, dann habe ich den Film ja schon gesehen.
Das Widerrufsrecht schützt euch als Käuferin und Käufer. Und das ist wichtig, denn die Europäische Kommission hat sich 399 europäische Online-Shops mal genauer angeguckt und herausgefunden, dass knapp 40% davon Tricks nutzen, um euch zu manipulieren. Ihr habt solche Dark Patterns bestimmt auch schon mal erlebt. Falsche Countdowns wie Blitzangebote, damit ihr direkt zuschlagt. Komplizierte Wege bei der Kündigung, damit ihr das Abo am Ende doch behaltet. Infos zu Abo-Fallen und günstigeren Angeboten werden bewusst versteckt. Und. Was macht die EU dagegen?
Dass alles, was Kosten auslöst, auch eindeutig so gekennzeichnet werden muss. Also, dass ein Button, den ich klicke, um den Vertrag abzuschließen, der muss so beschriftet sein, dass ich verstehe, dass ich damit Kosten hervorrufe, die ich dann auch bezahlen muss. In Deutschland zum Beispiel als Vorreiter wurde jetzt auch ein Kündigungsbutton eingeführt letztes Jahr. Also, dass ich nicht nur bestellen kann, sondern dass ich auch kündigen kann, direkt über einen Button auf der Webseite.
Online-Shoppen dürft ihr übrigens erst ab 18. Sonst braucht ihr die Zustimmung eurer Eltern.
Hallo, ich glaube, ich habe mein Ladekabel noch bei dir vergessen. Kannst du einmal gucken? Mein Akku ist fast leer.
Jo, liegt hier auf dem Schreibtisch. Bring ich dir morgen mit.
Boah, kann ich vielleicht gleich nochmal das abholen kommen? Meine Eltern haben nur so Samsung-Dinger und sonst habe ich einfach bis morgen kein Handy. Das überlebe ich nicht, ey.
Ach, lol. Ja, ich bin die ganze Zeit zu Hause. Kannst du machen.
Für jedes Gerät das gleiche Ladekabel. Das würde einiges leichter machen und vor allem Ressourcen sparen und Elektroschrott vermeiden. Bis Ende 2024 soll dieses Vorhaben in der gesamten EU umgesetzt werden. Dann sollen alle mobilen Geräte wie Handys, Tablets, Kameras, Kopfhörer, Headsets, Bluetooth-Boxen und E-Reader den gleichen USB-C-Anschluss zum Aufladen haben. Für Laptops soll das ab 2026 gelten.
Boah, danke nochmal, dass ich mein Kabel abholen konnte, ey. Ohne mein Handy, Alter, ich wär vor Langeweile gestorben oder so heute Abend. Das geht doch nicht.
No problem. Meine Mutter hat mir gerade so einen Brief gegeben. Da steht Wahlbenachrichtigung drauf.
Für die EU-Wahl da diese Zettelchen. Boah, die habe ich auch gestern bekommen.
Ihr habt auch eine Wahlbenachrichtigung bekommen? Dann geht wählen. Am 9. Juni ist Europawahl. Und das kann echt viel in eurem Alltag verändern, wie ihr gerade im Podcast gehört habt. Die EU geht in vielen Fällen voran und unterstützt euch in der digitalen Welt. So könnt ihr zum Beispiel Klamotten, die ihr im Internet bestellt habt, 14 Tage lang zurückschicken. Außerdem schützt die EU euch und eure Daten vor großen Firmen wie TikTok und Meta. Und sie stellt Regeln für künstliche Intelligenz auf, damit ihr ChatGPT und Co. zwar nutzen könnt, sie aber nicht zu einer Gefahr für die Gesellschaft werden. Ob das am Ende alles wirklich funktioniert, muss man noch abwarten. Das war der zweite Teil unserer Podcast-Reihe Europa nimmt auf. Dort sprechen wir darüber, wie die EU euren Alltag beeinflusst. Im nächsten Teil soll es dann ums Klima gehen. Die Podcasts findet ihr alle auf unserer Homepage, in der Salon 5 App und bei Spotify. Und da findet ihr auch alle weiteren Infos zur Europawahl. Schaut gerne auch bei Instagram und TikTok vorbei. Da heißen wir Salon5-. Europa nimmt auf ist eine Podcast-Reihe von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Das war Folge 2, die Digitalisierung. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch auf Spotify. Skript und Recherche: Bianca Pörsch, Madeleine Buck und Steffen Ludwig. Sprecher: Lennart Schraven, Roman Spasinger und Max Hillenberg. Redaktion: Hatice Karaman und Tabea Stock. Faktencheck: Alina Andracek und Tabea Stock. Musik: Matti Stahlbaum. Sounddesign: Matti Stahlbaum und Max Hillenberg. Schnitt: Steffen Ludwig. Design: Tabea Stock. Die Sprachmemos der Jugendlichen wurden für diesen Podcast nachgestellt. So oder so ähnlich finden aber aktuell Gespräche zwischen Jugendlichen statt.
Europa nimmt auf.